Da heißt es immer, diese Jugendlichen wären ja gar nicht wegzukriegen von ihrem digitalen Spielzeug. Die sind doch alle Smartphone-süchtig. Von wegen. Neuere Studien legen nahe, dass die eigentlich Süchtigen die Erwachsenen sind. Deswegen fordert Professor Gerald Lemke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg eine Digital-Diät für Erwachsene. Herr Lemke, Hand aufs Herz, wie oft hatten Sie heute schon Ihr Smartphone in der Hand?
Ja, guten Tag erstmal. Ich glaube, viel zu viel. Ich denke, so 30, 40 Mal hatte ich es heute schon in der Hand, ja.
Warum ist das zu viel?
Naja, weil das Smartphone natürlich meinen Arbeitsalltag fragmentiert. Und anstatt mich jetzt tatsächlich auf meinen Artikel zu konzentrieren, den ich schreibe, kommen dann halt immer neue Nachrichten über das Smartphone hineingepingt und ich nehme es immer wieder in die Hand und komme quasi nicht mehr in die Konzentration meines Arbeitsprozesses hinein. Und so werden dann meine Arbeitsschritte halt immer stärker fragmentiert und es dauert immer länger, bevor ich etwas fertig kriege.
Hirnforscher sagen ja auch, das Smartphone und die ständige Benutzung, so wie Sie das gerade beschrieben haben, führen dazu, dass wir uns eben schlechter konzentrieren können, nicht mehr bei einer Sache bleiben. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so. Also eine aktuelle Studie auch der Uni Bonn und mein Kollege Alexander Morawitz hat deutlich gezeigt, dass die durchschnittliche Smartphone-Nutzungszeit auch bei Erwachsenen und insbesondere im Alter um 30 plus minus bei 3,5 Stunden pro Tag liegt, in denen dann halt bis zu 150 Aktivierungen stattfinden. Das ist dann meistens immer der Fall, wenn man einfach nur mal schnell die Uhrzeit abprüfen will und dann sieht man, ah Mensch, da gibt's noch eine neue E-Mail, da gibt's eine neue WhatsApp-Nachricht und dies und das Wetter ist jetzt gerade so und so. Naja, und so verliert man sich halt ganz schnell in diesem unglaublich breiten und tiefen Informationsangebot, die über mobil dann mittlerweile verteilt werden und kommt eigentlich zu seinen originären Aufgaben nicht mehr.
Ist das denn auch in der Freizeit so?
Das ist sowohl im Beruf so, klar, da kann man natürlich auch immer argumentieren, ja, das brauche ich alles für meinen Job, ich stelle das mal anheim und in Frage, aber im Besonderen natürlich im Freizeitbereich so. Wir wissen auch, und das zeigen auch aktuelle Nutzungszahlen aus eigener Forschung, dass die Smartphone-Nutzung in den späten Abendstunden, also von 22 bis 0 Uhr, auch mittlerweile extrem hoch sind. Jeder Vierte aktiviert hier noch sein Smartphone und schaut nach neuesten Nachrichten, obwohl wir auch das schon aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen wissen, hier die Schlafleistung dadurch verringert wird, je häufiger ich mein Smartphone quasi nutze abends.
Aber warum ist das denn so? Ich meine, wenn ich dann wirklich schlafe, dann gucke ich ja nicht mehr drauf.
Ja, das ist natürlich richtig. Bloß der Schlaf alleine ist nicht das Erholsamste, sondern es ist auch die Vorbereitung, Nachbereitung des Schlafes. Also all das, was ich vor dem Schlaf mache und all das, was ich unmittelbar nach dem Schlaf mache, das gehört zu der Erholungsphase dazu. Und je mehr ich mich also quasi vor meinem Schlaf mit Informationen zudröhne, umso schwieriger wird es für mich dann auch in den Schlaf hineinzukommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch, dass unser Gehirn natürlich den Alltag, also die Informationen, die das Gehirn im Laufe des Alltages zu verarbeiten hatte, auch im Schlaf weiterverarbeitet wird. Das ist ja auch nichts Neues mehr eigentlich in der Erkenntnis. Und wenn jetzt so spät abends noch mehr Informationen hinzukommen, ist das Hirn quasi in der Nacht overloaded und läuft auf Hochtouren, anstatt es eigentlich runterzufahren und man sagt so schön, zu entgiften. Und das wissen wir auch, dass das Hirn selber durch seine Arbeit und durch den neuronalen Verkehr halt Giftstoffe entwickelt, die in der Nacht abgebaut werden. Wenn das Hirn nicht mehr runterfahren kann, werden diese Giftstoffe immer weniger abgebaut und das führt dann auf Dauer im Alltag auch zu mehr Stress.
Das hört sich jetzt aber alles noch nach dem an, was der normale Smartphone-Nutzer so macht. Also relativ häufig drauf gucken, abends im Bett nochmal lesen. Ja. Auch wenn das nicht so besonders gesund ist. Aber ab wann wird es denn wirklich eine Sucht?
Naja, es wird eine Sucht, wenn nicht mehr ich als Nutzer das Smartphone beherrsche, sondern es umgekehrt stattfindet. Also das Smartphone quasi meinen Alltag und mein Verhalten ändert. Wenn ich also quasi nicht mehr das Smartphone aus der Hand legen kann, wie wir das häufig bei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 beobachten können, und wenn ich einfach auch nicht mehr primär an meine originären Aufgaben denke und aus der realen Welt immer mehr in die virtuelle Welt hineingehe, also in die digitale virtuelle Welt mit zahlreichen Möglichkeiten dort. Und ja, und das ist halt gefährlich und das ist halt auch sehr schleichend. Das ist vergleichbar mit stofflichen Süchten, beispielsweise mit der Alkoholsucht, wo man ja auch sagt, ah, ich trinke ja nur irgendwie 2, 3 Gläser Wein. Wenn ich das aber lange mache, also über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren, dann kann sich auch hier dann die Grenze zwischen aktiver Steuerung für oder gegen die Nutzung und des Genusses dann umkehren in ein Suchtverhalten. Und das betrifft jetzt im Vergleich weniger die Erwachsenen, es betrifft dann viel mehr natürlich die Jugendlichen, die aufgrund ihrer kognitiven und persönlichen Entwicklung noch nicht immer in der Lage sind, das gezielt für sich zu steuern.
Sie haben eben schon von der Veränderung von neurophysiologischen Stoffwechselvorgängen gesprochen. Ja. Glauben Sie, dass sich unser Gehirn oder unser Gedächtnis, unsere Gehirnleistung verändern wird in Zukunft, dadurch, dass wir alle so oft unser Smartphone benutzen?
Ja, es verändert sich jetzt schon, es wird sich auch weiter verändern. Also das Hirn hat ja eine ganz bestimmte Struktur in ganz bestimmte Areale unterteilt, die für bestimmte physische und intellektuelle Leistungen verantwortlich sind. Und da gibt es auch Verschiebungen. Denken Sie nur an das Tippen von SMS in den Ende der 90er Jahre, war das auch schon so Thema, dass dann quasi durch die Benutzung des Daumens auf der Zehner-Tastatur des Handys damals sich schon quasi der Hirnbereich der physischen Handbewegungen deutlich verändert hat in seiner Struktur. Er ist größer geworden in seiner Masse und hat in seiner Struktur mehr Funktion bekommen. Und so wird es auch hier wieder sein. Also das Wischen auf Smartphones wird sicherlich die Bedienkompetenz deutlich erhöhen und auch vielleicht dann auch, das kennen wir auch vom Spielen, auch vielleicht die motorischen Handbewegungen verbessern. Das bringt die Sache einfach mit sich. Aber so originäre intellektuelle Grundfunktion wie das Speichern von Informationen wird uns immer schwerer fallen, weil wir denken, dass wir so unwichtige Informationen wie die Telefonnummer meines Ehepartners, Freundes, Freundin quasi ja im Smartphone, den braucht man nicht. Das ist so der Anfang. Und es geht dann weiter, dass dann halt auch sämtliche Notizen und Gedankengänge und Ähnliches immer in das Smartphone hinaus outgesourced werden und eigentlich gar nicht mehr intellektuell schnell verfügbar sind. Und das ist ja auch das, was Intelligenz ausmacht bei uns Menschen, dass wir halt ohne jegliche anderen Hilfsmittel, ob das nur ein Buch ist oder Fernsehen oder Smartphone ist, in der Lage sind, uns in der realen Welt schnell zu orientieren und ja, sie schnell zu bewältigen und gut zu bewältigen. Und diese neuen Technologien, die mit hohem Tempo und hoher Usability und immer verfügbar da sind, verdrängen uns quasi aus der realen Welt immer mehr in eine digitale Welt. Auch wohl wahr, dass es hier und da natürlich schon produktivitätssteigernde Möglichkeiten dann in einem normalen Arbeitsalltag geben kann.
Wenn ich jetzt was für meine Gesundheit, für die Gesundheit meines Gehirns tun möchte, was würden Sie sagen, die drei wichtigsten Punkte für eine digitale Diät?
Ja, also das Erste, was mir einfällt, auch das habe ich selber getan. Ich habe mir erstmal wieder eine Uhr gekauft, also eine Armbanduhr, die ich auch tatsächlich trage. Das führt dazu, dass ich weniger mein Handy aktiviere. Das ist tatsächlich so. Heute Vormittag war es ein bisschen unterschiedlich. Da habe ich es ein bisschen mehr aktiviert, aber grundsätzlich habe ich damit meine Aktivierungsrate deutlich senken können. Das Zweite ist natürlich, ich lege das Smartphone ab 21 Uhr ausgeschaltet in eine Schublade, und zwar außerhalb des Schlafzimmers. Es ist auch nicht mein Wecker, sondern ich habe mir einen analogen Wecker gekauft, der dann wirklich tatsächlich klickt, sodass ich also auch mich dazu zwinge, es nicht dauernd in die Hand zu nehmen und nochmal vor dem Schlafengehen schnell irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder Facebook-Shares und Likes zu prüfen. Und das Dritte, was auch ein toller Tipp ist, es gibt eine Software namens Offtime, die kann man installieren und die trackt, also zeichnet auf, was ich mit dem Handy mache und zeigt mir als Spiegel vor Ort direkt auf, wie lange und wie häufig ich überhaupt mit diesem Gerät arbeite und kann das Thema Nutzung auch wirklich sensibilisieren. Und das Zweite bei dieser App ist, ich kann sagen, dass ich halt auch in einem bestimmten Zeitraum dieses Smartphone nicht aktiviert haben möchte. Und dann schaltet diese App dieses Smartphone aus und ich kann tun, was ich will, ich krieg's nicht mehr an.
Professor Gerald Lemke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit Tipps für eine Smartphone-Diät. Gilt sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.